Forschen im Markt, der Wissenschaftspodcast der Berufsakademie Sachsen.
Ja, wir sind heute hier an der Studienakademie in Bautzen und ich treffe mich heute mit Herrn Professor Albrecht Löhr.
Hallo.
Er ist Studiengangleiter für betriebliches Ressourcenmanagement an unserem Standort Bautzen. Und herzlich willkommen, Herr Professor Löhr. Könnten Sie uns einen Überblick über Ihre Arbeit und Ihre Rolle als Studiengangleiter geben und sagen Sie ein bisschen was zu Ihrer Person, Ihrem Werdegang?
Sehr gern. Hallo Frau Scherm, herzlich willkommen in Bautzen. Sage ich gern ein paar Worte dazu. Ich beschreibe die Rolle des Studiengangsleiters unabhängig von meinem konkreten Studiengang immer gerne als Moderator und Koordinator. Das heißt also, dort treffen sich eine ganze Menge von unterschiedlichen Aufgaben, die letztendlich miteinander in Einklang gebracht werden sollten, um ja erfolgreich was für die Region bewirken zu können. Das ist so der Hauptzweck, den ich in der dualen Ausbildung oder in den dualen Studienangeboten der noch Berufsakademie, künftig dualen Hochschule sehe. Ganz konkret für meinen Studiengang betriebliches Ressourcenmanagement erkläre ich es immer gerne so: Wir sind ein grundständiger betriebswirtschaftlicher Studiengang. Der Hauptzweck ist, die Studenten dazu zu befähigen, Unternehmen zu verstehen, insbesondere ihre Praxispartner, und auf der Basis dessen, was wir im Studium an Inhalten vermitteln, Beiträge zur erfolgreichen Entwicklung der Unternehmen zu leisten. Eine Besonderheit, deswegen formuliere ich es mal als allgemeine Betriebswirtschaftslehre, ist, dass wir unabhängig von Branchen, Unternehmensgrößen und Rechtsformen arbeiten. Das heißt also, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die für möglichst viele Unternehmen im gleichen Maße relevant sind.
Die Oberlausitz ist ja eine Region in Sachsen, in Deutschland, die jetzt einen Strukturwandel durchläuft aktuell. Man hört ja auch immer wieder von den Kohlemillionen, die jetzt hier als strukturfördernde Maßnahmen in die Gegend gebracht werden. Könnten Sie den aktuellen Strukturwandel beschreiben und welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie für Ihren Studiengang dabei?
Ich kann ihn gern aus meiner Sicht beschreiben. Das ist mir deswegen wichtig, weil es, glaube ich, momentan eine Situation ist, in der eine allgemeine objektive Aussage über die gesamte Situation ganz, ganz schwierig ist. Ich habe so zwei Dinge, die ich in den Vordergrund rücken möchte. Das eine ist, an einer ganzen Reihe von Projekten, Standorten, auch getrieben durch Personen, die sich da sehr, sehr stark engagieren, passiert eine ganze Menge, auch teilweise im Hintergrund, die noch nicht jetzt zu wirksamen Ergebnissen geführt haben. Das macht mir ganz viel Spaß und wir sind dort auch teilweise als Standort Bautzen, ich persönlich in 2, 3 Arbeitsgruppen durchaus beteiligt und versuchen dort einfach unseren Teil beizutragen. Auf der anderen Seite erlebe ich auch bei Praxispartnern eine Menge von Verunsicherung, Unklarheit. Was passiert da eigentlich? Was heißt das für mein Unternehmen, für mich persönlich? Und daraus natürlich auch eine gewisse Skepsis diesen als politisch gewollt interpretierten Transferprozessen gegenüber, bis hin zu natürlich den bekannten politischen Divergenzen, die auch relativ typisch sind für die Oberlausitz. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass nach einer gewissen Verzögerung, sicher auch durch die Corona-Beschränkungen, eine zunehmende Dynamik reinkommt und wir jetzt im Jahr 24 dort an den Punkten, wo ich einen Einblick habe, endlich Fahrt aufnehmen.
Sie befassen sich ja auch forschungsmäßig mit dem Thema Kompetenzmanagement. Ja. Vielleicht könnten Sie kurz mal erklären, was man darunter genau versteht und warum es im Kontext des Strukturwandels so wichtig ist.
Sehr gerne. Ich verstehe unter Kompetenzen so das klassische, die klassische Kombination von Wissen, also Kenntnissen über bestimmte Sachverhalte, Fähigkeiten auf Basis des Wissens, erlernte Prozeduren, dass ich in der Lage bin, etwas zu tun, und Fähigkeiten. Das heißt also Potenziale, die momentan teilweise noch nicht gehoben sind oder noch nicht aktiviert werden oder worden sind und die aber für die Zukunft genutzt werden können. Und in dem Dreiklang möchte ich Kompetenzmanagement als eine Vorgehensweise beschreiben, die in diesen drei genannten Faktoren dafür sorgt, dass Arbeitskräfte auch in Zukunft in der Lage sind, die momentan noch nicht genau beschreibbaren Funktionen in ihren Unternehmen erfolgreich wahrzunehmen. Das heißt, Wir müssen hinsichtlich des Wissens schauen, welches zusätzliche Wissen, ergänzend zu dem bereits vorhandenen, wird nötig sein, um beispielsweise neue Technologien umzusetzen. Fertigkeiten, mein Lieblingsthema ist momentan die Nutzung der Segnungen der künstlichen Intelligenzen, auch wenn das natürlich ein Definitionsproblem ist. Das heißt also, wir werden von Praxispartnern gebeten, unsere Studenten in die Lage zu versetzen, zum Beispiel fehlerfrei mit ChatGPT umzugehen. Das heißt also die technologische Kompetenz, aber auch die Kenntnis dessen, was diese Systeme eben jenseits der Heilversprechen nicht können. Mir persönlich sind die Fähigkeiten am wichtigsten. Wir wissen momentan noch nicht genau, was genau Stellenbeschreibung, Anforderungsprofile in 10 Jahren sein werden. Wir sollten aber darüber nachdenken, welche Entwicklungspotenziale bei unseren jungen Menschen, Studierende, Bewerberinnen, Bewerber, wen auch immer wir da angucken, wir identifizieren können und auf deren Basis dann für die in 10 Jahren gebrauchten beruflichen Herausforderungen ja, handlungsfähig zu sein, das ist für mich eigentlich das entscheidende Kriterium.
Sie haben schon das Thema Fachkräfte angesprochen. Wir haben ja auf der einen Seite das Problem, dass eben jetzt durch den Rückgang der Kohleförderung Fachkräfte frei werden, allerdings mit einem speziellen Ausbildungs- oder Arbeitsprofil. Inwieweit diese dem Arbeitsmarkt dann zur Verfügung stehen können. Auf der anderen Seite hört man ja immer wieder Fachkräftemangel. Welche Strategien und Maßnahmen denken Sie denn, die man ergreifen könnte, um dieser Situation entgegenzuwirken oder diese Situation so zu gestalten, dass es für die Region eben positiv sich auswirken würde?
Da habe ich eine ganze Menge Ideen und wir haben gerade diese Woche darüber gesprochen, ob wir eventuell eine Arbeitsgruppe genau dazu bilden, uns da ja differenzierter, genauer damit zu beschäftigen. Welche Ideen habe ich? Erstens, ich spreche gerne von Fachkräfteknappheit. Das ist ein wirtschaftlicher Begriff. Das bedeutet, Knappheiten bedeuten, an Märkten müssen sich Angebot und Nachfrage über Preise finden. Ich weiß, dass das hinsichtlich Arbeitsmarkt ein etwas vereinfachtes Modell ist, aber ich will damit sagen, dass das auch was damit zu tun hat, dass wir uns über die Relation von Anforderungen und Löhnen und Gehältern ehrlich unterhalten müssen. Der zweite Aspekt ist, ein Kollege hat das sehr schön formuliert, wir müssen stärker differenzieren zwischen Beschäftigung unserer Leute, also womit sind den ganzen Tag eigentlich wirklich beschäftigt im Wortsinne, und dem, was eigentlich betrieblichen Zielen dient, was wir als Wirtschaftler Wertschöpfung nennen. Das führt dann dazu, wir nennen das Substitutionalität als Betriebswirte, eben zu schauen, wenn wir Arbeitskräfte zu wenig haben oder deren Arbeitszeit uns nicht für alle Aufgaben ausreicht, zu überlegen, welche der Aufgaben können wir beispielsweise durch Unterstützung von Technologien, durch Digitalisierung und die Schlagworte alle ersetzen, um unsere kostbaren, knappen Arbeitskräfte dafür einzusetzen, wofür wir wirklich die Menschen brauchen. Auch da sehe ich noch eine ganze Menge Entwicklungsbedarf. Und ein dritter Aspekt, der mir dabei immer ganz wichtig ist, uns bleibt nichts anderes übrig in meiner Sicht, ich möchte es mal wirklich so drastisch formulieren, als darüber nachzudenken, welche Leistungen können wir tatsächlich am Standort Oberlausitz in Deutschland, in Europa, also das kann man jetzt hoch und runter skalieren, tatsächlich erbringen. Und wo müssen wir uns ehrlich machen und sagen, das können wir mit den verfügbaren Ressourcen schlicht und einfach nicht leisten. Auch das gehört für mich zu dem Thema gerade mittelfristig dazu.
Es ist ja doch eine große Zahl an Herausforderungen für uns als künftige duale Hochschule, gerade als einziger akademischer Standort hier im Landkreis Bautzen. Ja. Denke ich, sind ja die Herausforderungen im Zuge des Strukturwandels doch recht groß.
Die Herausforderung und auch die Erwartungen aus der Gesellschaft, die an uns adressiert werden, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt also, dass wir das nicht nur von uns, so von dem, was wir uns vorstellen, machen, sondern dass wir tatsächlich gebraucht werden. Das geht also los von Schulen, die sagen, okay, das ist schön, dass es hier eine grundständige akademische Ausbildung gibt. Wie würden das weiter funktionieren? Welche vielleicht Veränderungen oder zusätzlichen Angebote bietet ihr? Ganz stark in meiner Perspektive, dass Praxispartner uns als Unterstützer bei der Lösung von ganz konkreten Problemen wahrnehmen und das zum Beispiel durch die wissenschaftlichen Arbeiten, in meinem Studiengang vor allem 5. bis 6. Semester, Dort schreiben die Studierenden Projektarbeiten, Seminararbeit, Bachelor-Thesis und dort kommen teilweise sehr, sehr schöne Ergebnisse raus, die dann unmittelbar im Unternehmen umgesetzt werden. Teilweise die ehemaligen Studierenden, dann Absolventen, dafür verantwortlich sind, das im Betrieb dann zu implementieren. Und das ist für mich immer die größte Freude, wenn ich sehe, dass wir also nicht nur als Bildungseinrichtung aktiv sind, sondern unmittelbar in den Unternehmen dabei helfen, bestimmte Dinge zu entwickeln, Probleme zu lösen, neue Technologien einzuführen.
Da hat ja dann der Standort Bautzen auch eine gewisse Verantwortung, will ich mal so sagen, für die sorbische Minderheit, die ja dann auch die ganzen Jahre über davon geprägt war, dass die jungen Leute zum Studieren weggegangen sind und dann nicht wieder zurückgekommen sind.
Wobei sorbische Minderheit ist ein ganz wichtiges Stichwort. Dort spielen wir sicher eine besondere Rolle und man sieht das in den Gremienbesetzungen für die künftige duale Hochschule. Wir sind also der einzige der 7 Standorte, wo im erweiterten Studienakademierat ein Vertreter der sorbischen Community, wahrscheinlich der Herr Stasnik, also der Domowina-Chef dabei sein wird, den ich persönlich auch sehr schätze, sodass das auch dort organisatorisch geklärt wird. Wir haben eine recht gute Kooperation mit dem sorbischen Gymnasium. Das heißt also, wir sind dort auch durchaus Ansprechpartner vor Ort. Und natürlich gibt es Unternehmen. Wir sprachen gerade im Vorgespräch über Reckelwitz als einen der Standorte mit einer ausgeprägten sorbischen Community, dass wir da also auch wirklich lokal oder regional im Landkreis schon ja auch diese Gruppe von Menschen direkt adressieren können und damit natürlich eine besondere Verantwortung auch im Hinblick auf die Region haben.
Das finde ich sehr gut. Von den Sorben ist es nicht sehr weit, wenn man einen Blick über die Grenze nimmt. Ich meine, Polen und Tschechien grenzen unmittelbar an. Auch da hat natürlich die Akademie in Bautzen eine besondere Aufgabe und eine besondere Stellung im Gegensatz zu den anderen 6 Akademien. Wie wichtig ist denn für Sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Polen und Tschechen?
Wichtig sowieso und sie macht mir auch Spaß. Ich bin jetzt seit 2 Jahren als Beauftragter im sogenannten Akademischen Koordinierungszentrum. Das ist also eine Arbeitsgruppe der akademischen Angebote in Polen, Tschechien und bei uns, die in den jeweiligen grenznahen Landkreisen sind.
Im Rahmen der Euroregion.
Im Rahmen der Euroregion Neiße, genau, danke. Und das macht richtig Spaß und wir sind dort eine Arbeitsgruppe, die ich schätzen gelernt habe und was ich viel wichtiger finde, dass wir im nächsten Jahr als zweite Veranstaltung eine trinationale, ein Workshop oder wie auch immer, also eine Arbeitswoche machen mit sowohl Lehrkräften wie auch Studierenden aus allen 3 Ländern. Und der erste Aufschlag war im vergangenen Herbst in Ostritz. Das habe ich als eine sehr wichtige und auch im Ergebnis erfolgreiche Veranstaltung erlebt. Und wir bringen dort einfach Themen zusammen. Und ich zitiere immer gerne eine Kollegin aus Liberec, die sagt, hinsichtlich der Arbeitsmarktproblematik können wir eigentlich die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland abreißen, weil die Situation ist identisch. Ja? Und das ist mir deswegen eine ganz wichtige Aussage, weil wir natürlich damit auch möglicherweise grenzüberschreitend Studierende austauschen können. Tschechische Studierende, manchmal auch polnische Studenten kommen bei uns mal vorbei. Wir haben einzelne Studierende nach dem Abschluss bei uns mit dem Bachelor zum Masterstudium nach Liberec empfehlen können. Und da ist eine ganze Menge drin. Und ich halte das auch kulturell für ganz wichtig, dass wir einfach voneinander wissen und in dieser ja auch historisch gewachsenen Region einfach wirklich im Alltag ganz normal miteinander reden.
Man verwendet ja oft den Begriff Labore für diese Euroregionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Gibt es denn Best Practices und innovative Ansätze aus anderen Regionen, Euroregionen, Regionen, die man auf die Oberlausitz übertragen kann?
Gibt es mit Sicherheit. Eins, was mir gerade durch einen guten Freund ganz persönlich am Herzen liegt, dass wir beispielsweise Jugendbildungsangebote mit Hinblick auf Studienvorbereitung in der Euroregion Elbe Labe machen, also Landkreise Ostsächsische Schweiz, Erzgebirge und Ust-Gnad-Labem. Und wir haben versucht, allerdings bin ich da nicht mehr sehr optimistisch, dass wir das vielleicht auch auf die Euroregion Neiße ausbreiten können. Das ist insofern ein bisschen schwierig, dass das dann nicht bi-, sondern trinational wäre. Und damit sind die Förderrichtlinien nicht ganz so einfach, wie ich mir das in meiner produktiven Naivität vorgestellt hatte. Es gibt zum Beispiel im Erzgebirgskreis mit dem tschechischen Nachbarkreis ein paar sehr schöne Projekte, wo auch Kollegen vom Standort Plauen beteiligt sind. Und es gibt mit Sicherheit eine Unmenge von Ansätzen, von denen ich persönlich gar nichts weiß. Ich habe so das Gefühl, dass da gerade auf der operativen Ebene eine Menge passiert. Und was mich auf der Auszeichnungsveranstaltung der Euroregion im Herbst zum Beispiel total beeindruckt hat, ist ein Beispiel aus der tschechisch-polnischen Zusammenarbeit. Rettungsdienste im Riesengebirge, ne? Sowohl von der polnischen Seite wie auch von der tschechischen Seite arbeiten dort in einer Art und Weise zusammen, dass eine gemeinsame Alarmzentrale existiert und dann eben länderübergreifend geguckt wird, von wo kommt man am schnellsten dahin. Und dabei ist es völlig egal, ob dann von der polnischen Seite auf tschechisches Gebiet gefahren wird. Andersrum, dort geht es darum, wenn jemand Hilfe braucht, zu gucken, wie können wir das länderunabhängig so gut wie möglich organisieren. Und das hat mich sehr beeindruckt als Beispiel.
Wir hatten vorhin schon das Thema KI. Inwieweit würden Sie sagen, dass Technologie und Digitalisierung im Rahmen des Strukturwandels, auch im Rahmen von Kompetenzmanagement wichtig sind? Auch im Hinblick auf Fachkräftemangel, auf Kompetenzentwicklung.
Das ist eine ganz große Frage, wo ich jetzt überlegen muss, was ich in der knappen Zeit dazu sagen kann. Ich fange vielleicht mal damit an, dass ich KI als ein Beispiel für eine Gruppe von neuen Technologien verstehe, die sich mehr oder minder ungefragt in unseren Alltag eingeschlichen hat. Und deswegen unterscheide ich immer gerne zwischen Digitalisierung als Prozess der Einführung neuer Technologien und Digitalität als Ergebnis, also das, was tatsächlich da ist. Und das, was an Digitalität in dem eben genannten Sinne existiert, sollten wir in unsere täglichen Leistungserstellungen einbringen. Jeder, der ein Smartphone nutzt, und ich glaube, da gibt es wenige, die das nicht tun, nutzt diese Segnungen mehr oder minder intensiv. Der Prozess der Digitalisierung ist der Ablauf, wo eben neue Möglichkeiten nach kritischer Prüfung unter Beachtung von rechtlichen Rahmenbedingungen, Stichwort der aktuelle europäische AI Act, also Regulierung der Nutzung von künstlichen Intelligenzen, und dass wir einfach die Möglichkeiten erkennen, unsere Studierenden in die Lage versetzen, die auch zu kennen und eben zu überlegen, welche Nutzungsszenarien für die jeweiligen persönlichen Bedürfnisse, aber vor allem für die betrieblichen, das ist ja der Kern der Frage, sind möglich, und dort in den Unternehmen auch Vorschläge zu machen. Eine meiner Lieblings-Bachelor-Thesen von diesem Jahr beschäftigt sich zum Beispiel mit der Einführung einer kompletten IT-gestützten Arbeitszeiterfassung bei einem Praxispartner, der eben keine Stechuhr mehr irgendwo hat, sondern die Mitarbeiter sind teilweise in der Werkstatt, sind teilweise bundesweit unterwegs, arbeiten teilweise im Homeoffice. Und die Studierende hat eben mit den neuesten technologischen Möglichkeiten ein Vorgehensmodell entwickelt, wie man eine einheitliche Arbeitszeiterfassung für diese unterschiedlichen Arbeitsszenarien machen kann. Und so wie das momentan vom Praxispartner zu mir kommt, wird die auch den Auftrag kriegen, das dann dort tatsächlich umzusetzen. Und ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder ob man einfach nur sagt, das ist ein Prozessablauf, der eben über eine Software, deren Namen ich jetzt nicht weiß, umgesetzt wird, aber eben App-basiert, jeder kann das dann auf seinem Smartphone machen. Das sind so Schritte in diese Richtung. Und wenn wir es schaffen, unsere Studenten dafür wach zu machen und eben die positiven Möglichkeiten in den Vordergrund zu stellen, dann finde ich, ist das ein ganz guter Beitrag. Ich bin kein Informatiker, kann deswegen zu den technologischen Aspekten der Frage relativ wenig sagen. Da braucht es Leute, die sich dazu besser auskennen.
Aber ein sehr gutes Beispiel des Wissens- und Technologietransfers im Rahmen unserer Bachelorausbildung und im Rahmen unserer Bachelorarbeiten. Die sozialen Kompetenzen sollten aber deswegen nicht ganz vernachlässigt werden.
Die werden sogar wichtiger, glaube ich.
Ja, also ich denke, Kommunikation und Teamarbeit sind trotzdem noch gefragt, auch im Studium, in der Ausbildung.
Ich glaube sogar, deswegen habe ich reingeredet, mehr denn je. Ich denke, diese zunehmende Fokussierung auf technische Instrumente führt natürlich zu einer Veränderung von Kommunikation und ich glaube auch zu einer Verarmung. Ne? Mein Lieblingskritisches Beispiel ist immer, Studierende sitzen im selben Raum und unterhalten sich nicht verbal, sondern per WhatsApp. Das mache ich dann auch immer relativ ironisch kenntlich, so nach dem Motto, dreht euch mal um und redet mal miteinander. Was ich damit sagen will, ist, die technischen Möglichkeiten haben natürlich einen gewissen Verführungscharakter, können aber in meiner Überzeugung die Wichtigkeit von persönlicher Kommunikation, von Arbeit in Teams, gerade wenn es Teil- oder ganz virtuelle Teams sind und man sich nicht mehr regelmäßig sieht, nicht ersetzen. Und ich glaube, wir müssen dort einen guten Ausgleich finden, die verschiedenen Arten von Kooperation zwischen Menschen immer im Blick zu haben und auch dafür zu sorgen, dass dort ja bewusste Entscheidungen getroffen werden, um nicht uns den der Automatisierung zu ergeben. Es gibt so in der ganzen Diskussion so dieses Zerrbild der sogenannten Singularität, wo der Mensch die Herrschaft über seine Kommunikation verlieren wird. Manche sagen, 2040 ist es soweit, ich bin da ziemlich tiefenentspannt, weil ich glaube, das wird sich selber regulieren. Aber das geht, glaube ich, genau auf die Frage. Und für unsere Studiengänge in Bautzen kann ich es jetzt nur sagen, wir legen eben großen Wert darauf, interkulturelle Kompetenz, da sind wir wieder bei dem grenzüberschreitenden und eventuell auch die sorbische Minderheit betreffenden Thema. Wir legen Wert darauf, Methoden der wirklich kommunikativen Interaktion in den Mittelpunkt zu stellen, und zwar unabhängig vom Inhalt. Und mein persönliches Steckenpferd ist eben bestimmte grundsätzliche in möglichst vielen sozialen Situationen anwendbaren Methoden einfach. Und das geht los mit Konfliktkompetenz, das geht weiter mit präziser Formulierung. Ich bin da vom alten Schlag und rede manchmal davon, dass wir auch das Futur 2 noch brauchen, also die abgeschlossene Zukunft, um tatsächlich Ziele verbindlich formulieren zu können. Ja, das ging jetzt ein bisschen von der Frage ab, aber ich glaube, das deckt so ein bisschen das Spektrum dessen, was mir wichtig ist, ab.
Ja, ich denke schon, dass das Beherrschen der Muttersprache und präzise Ausdrucksformen deutlich gefördert werden sollten und müssten. Ich denke, wir haben das Wesentlichste aus Ihrem Bereich jetzt besprochen. Haben Sie irgendwelche Lösungsansätze und Empfehlungen für Entscheidungsträger und Unternehmen in Ihrer Region?
Ich fange mal an, bezogen auf die Verringerung der Fachkräfteknappheit in der Vorbereitung auf künftige Personalbedarfe, den Blick etwas breiter zu fassen und eben junge Menschen möglichst zeitig in ihrer Orientierungsphase tatsächlich schon anzusprechen, mögen das Betriebspraktika sein oder Girls and Boys Days oder was es für Konzepte da auch immer gibt, um auch den jungen Leuten bei der Orientierung in der unglaublichen Vielfalt von Möglichkeiten zu helfen. Ein weiterer Punkt, wo ich auch persönlich mich engagiere, ist, ich formuliere das immer so, eine Vorbereitung auf die Entscheidung. Und das ist egal, ob es eine Berufsausbildung wird, ein duales Studium bei uns oder ein Studium an der Uni oder erst mal ein Jahr im Ausland. Wenn wir es schaffen, die jungen Menschen bei dieser Entscheidung zu unterstützen, dass sie schlicht und einfach keine Zeit verlieren, indem sie nach einem oder zwei Jahren feststellen, hätte ich gewusst, hätte ich was anderes getan. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, um, ich sag mal, Transferverluste in der Bildungsbiografie zu verringern. Zweitens empfehle ich Arbeitgebern, manchmal auch ungefragt, ein größeres Maß an Toleranz gegenüber den nachwachsenden Generationen zumindest mal zu überdenken. Ich will damit sagen, erstens, die jungen Leute sind Ergebnis unserer Sozialisation und Erziehung. Das heißt sozusagen, die sind alle doof und die können wir nicht gebrauchen. Da müsste man erstmal in den Spiegel gucken. Zweitens, eine Beschäftigung zum Beispiel mit den sächsischen Lehrplänen, um realistisch einschätzen zu können, was können wir überhaupt erwarten von den Schülern, die von der Schule kommen. Und drittens auch die Entwicklung junger Menschen in der Phase des Erwachsenwerdens einfach ein bisschen stärker zu akzeptieren. Das wäre so der soziale, der Integrationsaspekt. Ein zweiter ist eben auch, mittel- oder langfristig zu gucken. Viele Unternehmen sind sehr stark darauf fokussiert, die aktuellen Probleme bis hin zum übernächsten Jahr in den Fokus zu nehmen. Natürlich aufgrund der unsicheren Marktsituation absolut nachvollziehbar. Aber Personalentwicklung, Personalplanung ist was mindestens Mittelfristiges. Ne? Viele der Daten stehen tatsächlich zur Verfügung, Bevölkerungsdaten, Arbeitsmarktdaten und so weiter und so fort. Und wir stehen gerne bereit, und damit schließe ich mal wieder den Kreis zu unserer Vertiefung Personal, dort eben auch zu unterstützen, die vorhandenen Informationen aufzubereiten für das einzelne Unternehmen und zu sagen, hört mal zu, die Situation ist folgende, die Bevölkerungsprognose für den Landkreis ist so und so, lasst uns mal schauen, wie ihr euch da mit eurem Personalbedarf zum Beispiel einsortiert. Ansonsten tue ich mich mit Hinweisen, mit Ratschlägen für Unternehmen relativ schwer. Ich gebe gerne meine Meinung dazu als eine in dem ganzen Kontext, werde aber immer respektieren, dass die Entscheidung im Management der Unternehmen liegt.
Und was würden Sie der künftigen dualen Hochschule Sachsen mit auf den Weg geben, um diesen Strukturwandel erfolgreich zu gestalten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich muss jetzt laut denken. Erstens ist mir noch nicht so ganz klar, wie die endgültige Konfiguration der dualen Hochschule aussehen wird. Wir sind gerade in dem Prozess, wir haben jetzt eine Grundordnung, wir haben jetzt eine Wahlordnung, wir wissen ungefähr, wie die Strukturen der akademischen Selbstverwaltung aussehen werden. Wie das dann tatsächlich im laufenden Betrieb sein wird, fehlt mir momentan noch der Griff dran. Was wir auf jeden Fall aus meiner Sicht tun sollten, ist, möglichst kontinuierlich den Übergang zu gestalten. Das heißt also, wir sind erfolgreich seit 30 Jahren am Bildungsmarkt. Das hat seinen Grund. Und wir sollten diese Erwartungen und auch diese Leistung, die wir da als Berufsakademie gebracht und künftig als duale Hochschule erbringen werden, mit einer Kontinuität im Gespräch mit allen beteiligten Praxispartnern und vor allem voran aus meiner Sicht fortsetzen. Wir sollten versuchen, auch das so zu einer gewissen inhaltlichen Renovierung zu verwenden, um einfach zu gucken, was sind die vorhin andiskutierten Anforderungen, beispielsweise im Strukturwandel in der Lausitz, und was können wir dort noch zusätzlich oder vielleicht sogar fokussiert an, ich sag mal, Unterstützungs-, Begleitungsangeboten, Bildungsangeboten für die Region tun. Also sowohl als auch, will ich damit sagen, die zukünftigen ergänzten Möglichkeiten nutzen, aber das, wofür wir geschätzt werden und gebraucht werden, eben auch in der Kontinuität weiter anzubieten und nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, wenn ich das mal ein bisschen leger sagen darf.
Vielen Dank, Herr Professor Löhr. Gibt es noch eine Botschaft, die Sie den Zuhörern auf den Weg geben möchten? Das Schlusswort?
Also mein Schlusswort ist grundsätzlich, bleibt neugierig und optimistisch. Das heißt also Neugier, die Veränderung einfach erstmal angucken und annehmen. Und zu schauen, okay, was lässt sich daraus machen, optimistisch. Ich komme so aus der Entscheidungstheorie, aus der Management-Sicht. Es gibt immer eine Möglichkeit, was zu tun. Manchmal ist es schwer, die zu finden. Und manchmal ist es mit Risiko verbunden, die auszuprobieren. Aber wenn wir nichts tun, wird es nicht besser. Wenn wir es ausprobieren, kann es besser werden.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Professor Löhr.
Sehr, sehr gerne, Frau Scheren.